Und damit kommen wir zu dem Thema des heutigen Vormittags, die Zukunft der Erde. Das ist das Thema der gesamten Vortragsreihe und heute am Vormittag, wie ihr hier in dem Überblick sehen könnt, geht es um die Frage nach dem Ende. Wir befassen uns mit diesen drei Kernfragen: Was muss bis zur Wiederkunft geschehen? Wo stehen wir heute darin? Und wir beginnen schon mit dem Thema Zeichen in Natur und Gesellschaft. Das werden wir heute Mittag noch etwas fortsetzen, kommen dann zum Thema der lange Weg zum Ziel. Es geht noch etwas um Zeichen, vor allem im Bereich Gesellschaft, kommen auf die größte Herausforderung der Christenheit zu sprechen, ich werde noch nicht sagen, was das bedeutet, und kommen dann zu den besonderen Zuständen gleich vor der Wiederkunft. Da knüpfen wir an dem zweiten Vortrag heute Nachmittag mit der Frage, was kommt danach? Wir kommen zur Drei-Engels-Botschaft und dem Zeichen Gottes. Wir werden uns mit dem Zustand der Toten beschäftigen, in aller Kürze allerdings nur, und kommen dann direkt auch dazu, was passiert eigentlich, wenn die Wiederkunft stattfindet. Der Tag der Wiederkunft, was müssen wir erwarten für diesen Tag? Und dann kommt auch die Frage, was passiert denn nach der Wiederkunft? Bleiben oft diesem Tag stehen, aber es geht ja noch weiter. Die Bibel sagt uns ja noch einiges über die Zeit darüber hinaus. Wir steigen ein mit der Frage nach dem Ende und diese Frage finden wir in der Bibel genauso auch gestellt in Matthäus Kapitel 24. Das wird für heute Vormittag unser Leittext sein und wer seine Bibel zur Hand hat, darf gerne mit aufschlagen. Ihr findet die Texte aber auch hier oben an der Wand mit angegeben und ihr werdet sehen, dass davon einzelne Teile immer rot sind. Das sind die Dinge, die ich besonders hervorheben möchte. Und bevor ich dazu komme, könnt ihr gerne schon ein bisschen vorweglesen, euch überlegen, warum sind gerade diese Teile in dem Fall wichtig. In Matthäus 24, Verse 1 und 2 hören wir vor dem Setting, in dem diese Frage nach dem Ende gestellt wird. Wir sind hier, höchstwahrscheinlich sind es genau zwei Tage vor der Kreuzigung Jesu. Ist in jedem Fall mindestens ein Tag vor dem letzten Abendmahl, dass Jesus mit seinen Jüngern hier zusammen ist. Und hat noch gelehrt in dem Tempel, wie er in dieser letzten Woche überhaupt sehr viel Zeit im Tempel verbrachte, fast ausschließlich im Tempel, und dort lehrte. Die meisten der Gleichnisse, die wir in der Bibel vorfinden, wurden in dieser Woche gesprochen. Vieles von anderen wichtigen Lehren fand in dieser Woche statt, also ohne diese letzte Woche, wären die vier Evangelien, die wir haben, um einen großen Teil, etwa ein Drittel, zum vielleicht sogar etwas mehr reduziert. Es war also eine ganz entscheidende Woche. Und innerhalb dieser Woche, kurz bevor er den letzten Abend dann noch mit seinen Jüngern verbringt, haben sie hier diesen Abend gemeinsam. Und das Thema, das sie an diesem Abend beschäftigt, ist die Frage nach dem Ende. Die Jünger treten hier zu ihm, als sie aus dem Tempel fortgehen, und zeigen ihm die Gebäude des Tempels. Voller Stolz sicherlich. Und er spricht zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Der Tempel in der damaligen Zeit ist gerade restauriert worden. Er ist schon längere Zeit gestanden, wurde aber in über 40-jähriger Arbeit verschönert und hat jetzt in wirklicher Pracht gestrahlt. Der Tempel ist so schön gewesen, dass man ihn zu den antiken Weltwundern gezählt hat und dass wir heute noch Berichte haben von jüdischen Pilgern, die beispielsweise zum Passafest hingereist sind und beschreiben, dass das ein Anblick gewesen ist, der Heimweh und Sehnsucht erweckt hat. Und es soll wohl gerade am Abend von der Abendsonne so gewesen sein, und in der Zeit befinden wir uns hier am Abend jetzt, dass der Tempel angestrahlt durch die Sonne wirkte, als sei er ganz aus Gold. Es war ein wunderschöner Marmor, hauptsächlich weißer Marmor an der Außenverkleidung. Und wenn die Abendsonne golden darauf schien, dann wirkt es, als sei alles aus Gold. Vermutlich war das so ein Moment und die Jünger jetzt außerhalb des Tempels, schöner Blick auf den Tempel, zeigen Jesus, wie wunderschön das aussieht und hören von ihm dann, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht zerbrochen werde. Wir hören gleich in Vers 3, dass es für die Jünger anscheinend eine schockierende Aussage war. Sie sprechen ihn zunächst nicht direkt darauf an. Sie warten noch etwas, bis sie ihn fragen, wie das zu verstehen ist. Aber wenn wir bedenken, dass der Tempel jetzt gerade so fertiggestellt wurde und so wunderschön war und Jesus sagt das vorher und die Jünger haben erwartet, dass ja auch bald dann wohl das Ende der Welt kommt, beziehungsweise zumindest des Äons, des Zeitalters, der Epoche, wie sie es kannten. Der Messias würde sein Reich aufrichten. Wie passt das dann, dass der Tempel jetzt demnächst zerstört würde? Und er sagt ihnen das vorher. Und wir wissen heute, was sie noch nicht wussten, es vergingen noch nicht einmal 40 Jahre. Es waren 39 Jahre, bis der Tempel dann zerstört wurde im Jahre 70. Und tatsächlich nicht ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Aber wie das, wenn in der damaligen Zeit der Tempel sogar als Weltwunder betrachtet wurde, wenn sogar Kaiser Gaben dem Tempel gespendet haben, Gelder gegeben haben zum Unterhalt des Priesterdienstes dort, weil sie stolz waren auf dieses Gebäude. Es war jetzt Teil des Römischen Reiches. Und trotz aller Probleme, die sie mit den Juden immer hatten, seit der Eroberung im Jahre 63 vor, bis hin zu dem Krieg der Jahre 66 und 70, auf diesen Tempel war man stolz. Und als Jerusalem schließlich belagert wurde im Krieg gegen die Juden, hat damals der Feldhauptmann, der General Vespasian, seinen Truppen deutlich gesagt, der Tempel soll unbeschadet bleiben. Die Kämpfe sollen außerhalb des Tempels stattfinden und selbst wenn sie sich bis zum Tempel hin verlagern sollten, soll dort nichts zu Schaden kommen. Es wurde jedem Soldaten eingeschärft. Trotz all der Wut, die man inzwischen auf die Juden hatte, war klar, das Bauwerk sollte nicht darunter leiden. Im Verlauf des Krieges ist es aber so gekommen, dass sich die letzten jüdischen Aufständischen, die Zeloten, die Eiferer und die Sikarier, die Meuchelmörder, zurückgezogen haben, eben bis in den Tempel. Weil sie fest davon ausgingen, so wie zur Zeit von Jeremia, als man auch sagte, der Tempel ist unter uns, Gott ist unter uns, uns kann nichts geschehen. Und der Tempel so die Art Garant für Wohlergehen und für Überleben war, so haben sie das hier auch aufgefasst. Da haben sie also Leute, die keine Priester waren, nicht vom priesterlichen Geschlecht, nicht vom Stamme Levi, gewagt tatsächlich, in den Tempel sich zurückzuziehen, weil sie fest davon ausgingen, wenn sie Gott so nahe sind, dann werden sie geschützt sein vor den Römern, die inzwischen die Stadt stürmten. Von den Römern wird berichtet, dass als sie durch die Stadt gegangen sind, sie manche Straßen gar nicht mehr passieren konnten, weil die Straßen voller Leichen lagen, weil die Juden untereinander sich getötet haben. Es gab innerhalb des Judentums der wenigen, die sich dort zurück, der wenigen, es waren gar nicht so wenige, wohl über 1 Million, manche reden von bis zu 3 Millionen, weil gerade die Zeit des Passafestes war, als der Belagerungsring geschlossen wurde und diese Juden da drin eingekesselt waren. Aber innerhalb dieser Judenschaft und der nicht allzu vielen, vielleicht wenige tausend, die wirklich militant gegen die Römer vorgegangen sind, innerhalb dieser wenigen gab es Kämpfe untereinander wieder, wer jetzt eigentlich einen richtigen Glauben hat. Die einen waren strenger wieder als die anderen. Und so hat man hier gegeneinander gekämpft und hat natürlich die Zivilbevölkerung mit in diese Kämpfe einbezogen und jeder, der fliehen wollte zu den Römern, wurde sowieso umgebracht. Also wenn man nicht mehr viele Kämpfer hatte, an den Toren hat man Wachen postiert, damit jeder, der vielleicht überlaufen würde, vorher noch umgebracht würde von seinen eigenen Judengenossen. Und so wurden Zisternen mit Leichen gefüllt, Straßenzüge mit Leichen gefüllt und die Römer gehen da durch und sehen nur ein Bild des Grauens. Das Volk, das von sich sagte, seien das heilige Volk und kämpfen im Namen Gottes, hat sich selbst praktisch vernichtet. Und als sie die Stufen dann hochgehen in die Oberstadt und dann bis hin auch zum Tempel, wird sogar berichtet, dass sie im Blut gewartet sind, bis zum Knöchel zum Teil, von den Erschlagenen derer, die nicht sie selbst erschlagen haben, sondern die Juden. Die Feinde, die sich untereinander umgebracht haben. Als sie dann diesem Tempel sich nähern und in die Kämpfe geraten mit den letzten Überlebenden der Juden, diesen Zeloten, gibt es dann doch einige Soldaten, die so erbost sind über die Gräueltaten, die sie dort gesehen haben und so zornig natürlich auch auf ihre Feinde, weil sie über 4 Jahre inzwischen ihnen Widerstand leisten und das fernab jeder Vernunft, denn ihnen wurde noch geboten, überzulaufen und unbeschadet auch sogar in ihrem Land bleiben zu dürfen. Aber sie müssten ihren Widerstand aufgeben. Sie haben es nicht getan, die meisten zumindest haben es nicht getan, einige schon. So erbost wie sie waren, gab es nun Soldaten, die, als sie dem Tempel immer näher kamen, nicht mehr auf den Tempel geachtet haben. Und es muss passiert sein, es ist wohl aus Versehen gewesen, dass Feuer irgendwie durch eine Fackel an die Vorhänge des Tempels geraten ist. Und als der erste Vorhang brannte, dann wirklich vollends die Wut entfacht war und die Soldaten dann den Tempel auch richtig in Brand gesteckt haben. Der Tempel bestand aus Marmor, er bestand aus vielen Edelsteinen und aus vielen Stoffen. Und diese Stoffe und das Holz hat sehr gut gebrannt und dadurch die Edelmetalle zum Schmelzen gebracht. Und das Gold und das Silber, das geschmolzen ist unter dieser Hitze, ist in die Fugen all dieser Steine hineingelaufen. Und auch des Bodens des Tempels bis raus auf den Tempelplatz. Als nun ohnehin alles verbrannt war und in sich dann auch zusammengestürzt ist, und man hinterher sah, dass überall das Edelmetall in den Fugen ist, kam dann natürlich auch der Befehl, alles auseinanderzunehmen, um das Metall zu sichern. Und das wurde dann zusammen mit anderen Gegenständen nach Rom transportiert in einem großen Triumphzug. Viele Juden wurden versklavt, kamen nach Rom. Das sieht man dort noch in dem Titusbogen, der Sohn von Vespasian, der diese Schlacht dann letztlich geführt hat, weil sein Vater im Jahr 69 als dann angehender Kaiser nach Rom musste. Und Titus ist dann dort geblieben, hat diesen Krieg zu Ende geführt und das alles rüberbringen lassen. Kann man heute noch sehen auf dem Forum Romanum, gibt es noch die Reliefs, die diesen Triumphzug beschreiben. Und dort sieht man auch noch Geräte aus diesem Tempel. Jedenfalls kam es damit dazu, dass tatsächlich nicht ein Stein auf dem anderen geblieben ist, was durch ein einfaches Erdbeben oder andere Katastrophen nicht passiert wäre. Es war wegen diesem Metall. Und so haben wir heute sogar noch einen Stein von damals unten auf der damaligen Hauptstraße liegen, vor dem Tempelberg, der im Rahmen all dieser Umwälzungen wohl dort runtergeworfen wurde. Mit hebräischer Inschrift noch, ist noch da. Aber dort oben ist tatsächlich nicht ein Stein auf dem anderen geblieben, der nicht zerbrochen wäre. Und dazu kommt noch eine Sache, man könnte ja sagen, gut, die Steine werden auseinandergenommen, so kommt man in die Fugen. Zerbrochen sind die Steine auch, weil am Anfang noch der Befehl gegeben wurde, dass sie löschen sollten. Und später, als es noch alles rauchte, auch, dass es gelöscht wird, doch bitte, dass man rankommt an die Materialien. Und wenn die Steine sehr stark erhitzt gewesen sind, vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, und man gießt Wasser drauf, dann zerspringt der Stein. Und das ist hier geschehen. Und damit ist es tatsächlich bis auf jeden Stein so erfüllt worden, es ist nicht einer da geblieben, der nicht zerbrochen wäre. In Vers 3 hören wir, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sie haben ein bisschen Zeit gebraucht. Sie sprachen Jesus an, als sie den Tempel gerade verlassen hatten, man einen guten Blick auf den Tempel hatte. Inzwischen sind sie am Ölberg angelangt. Der Ölberg ist nicht weit von dem Tempel entfernt. Ich bin sicher, einige waren schon mal in Jerusalem und waren vermutlich auch auf dem Ölberg. Wenn man dort oben steht, man hat eine fantastische Sicht auf den Tempel, der etwas niedriger gelegen ist, aber auch gut erhöht auf dem Tempelberg. Das ist Luftlinie vielleicht. Vielleicht sind es 400 Meter, 300 bis 500 Meter, irgendwie so etwa diese Distanz. Dort sind sie rübergegangen, sitzen jetzt dort und haben einen wunderbaren Blick auf den Tempel und sind jetzt allein. Sie merken, das ist ein sensibles Thema. Zerstörung des Tempels könnte man vielleicht auch als Volksverrat ahnden, wenn das doch irgendwelche der Machthaber mitkriegen würden von den Juden. Und so sprechen sie das Thema nochmal alleine an und fragen nach. Und jetzt müssen wir beachten, ihr seht, hier oben haben wir ein Fragezeichen und es wird klein weitergeschrieben. Wir haben hier eigentlich, auch wenn es jetzt in der Übersetzung getrennt ist, mehrere Fragen in eine hineingepackt. Die eine Frage, die gestellt wird, ist, wann wird das geschehen? Also, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Die Zerstörung des Tempels. Wann wird der Tempel zerstört? Was wir aber hier mit reinnehmen, ist jetzt das Zeichen für sein Kommen und dann noch das Ende der Welt. Je nach Zählung haben wir hier sogar drei Fragen. Wann wird der Tempel zerstört? Was sind die Zeichen für das Ende der Welt und auch für das Ende des Tempels? Und schließlich, wann ist das Ende der Welt? Und das müssen wir so im Blick behalten, sonst wird das, was wir in den nächsten Versen dann sehen, in Kapitel 24, nicht leicht verständlich sein. Wir werden vermutlich sonst einiges durcheinander bringen. Diese drei Themen werden nämlich von Jesus eins nach dem anderen abgehandelt. Wir haben Ende des Tempels, Zeichen für das Kommen und dann auch das Ende der Welt. Und das wollen wir nun Stück für Stück durchgehen. In Versen 4 bis 5 hören wir, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das ist zunächst noch keine Antwort auf eine von diesen drei gestellten Fragen. Aber was wir haben, ist eine Methode, die wir bei Jesus sehr häufig sehen. Es kommen Leute mit einer gewissen Neugierde, vielleicht auch einer gewissen Sensationslust, stellen ihm eine Frage. Und die Antwort hat scheinbar so gar nichts damit zu tun. Aber was er damit an dieser Stelle und auch an anderen immer deutlich macht, ist, unabhängig von der konkreten Antwort, sage ich euch das, was ihr eigentlich wissen müsst, was ihr eigentlich braucht. Also seine Botschaft hier ist, und das kann man als Überschrift für das ganze Kapitel verstehen, unabhängig davon, wann der Tempel zerstört wird und wann ich wiederkomme, auch gänzlich unabhängig von den Zeichen, die es bis dahin noch gibt, wirklich wichtig für euch ist, dass ihr euch nicht verführen lasst. Wenn ihr darauf achtet, ist es ganz egal, wann ich komme. Dann kann Jesus am nächsten Tag kommen, in einer Woche, in einem Jahr oder, wie es inzwischen fast ist, nach 2000 Jahren. Das ist unerheblich, wenn seine Jünger darauf vorbereitet sind. Also die wichtigste Botschaft kommt in seinen Antworten in der Regel ganz am Anfang und oft, je nachdem, wenn er Gleichnis zum Beispiel sagt, am Ende nochmal, um deutlich zu machen, Leute, darauf achtet. Merken wir uns also, bei all den interessanten Fakten, die wir jetzt durchgehen werden, das Wichtigste sind nicht die Zeichen. Das Wichtigste ist nicht so der Weg bis dahin, die Meilensteine. Das Wichtigste ist, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn da werden Leute kommen und die werden sich gut christlich ausgeben, aber sie werden alles tun, euch von mir wegzubringen. Übrigens ist das das Hauptthema. Ihr könnt euch gerne mal die Zeit dafür nehmen, vielleicht habt ihr es auch schon getan, und mal die Verse zählen, wie viel es da gibt in dieser langen Endzeitrede, die von falschen Propheten und Verführungen sprechen. Dieses Thema kommt dreimal vor, ganz am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und die meiste Zeit und der meiste Raum wird diesem Thema gewidmet. Nicht den Zeichen der Zeit, nicht der konkreten Zerstörung des Tempels oder der Welt. Es geht ihm darum, dass wir aufmerksam sind, uns nicht verführen zu lassen. Gut, schauen wir weiter. Verse 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Es wird sich ein Volk gegen das andere heben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Er macht hier also eine klare Unterscheidung. Wir neigen als Menschen dazu, bei großen Katastrophen zu erwarten, dass das Ende der Welt sehr nahe ist. Vielleicht gerade als Adventisten. Wir tragen diese Erwartung in unserem Namen. Wir sind aus dieser Erwartung heraus entstanden und wir halten sie lebendig und das ist auch richtig so. Aber wir neigen vielleicht dann zu schnell dazu, wenn eine große Katastrophe geschieht, zu meinen, jetzt ist es bald soweit. Was Jesus hier aber sagt, ist zunächst, wenn Kriege geschehen und Kriegsgeschrei, also wirklich große Katastrophen, das Ende ist noch nicht da, sagt er. Das muss so geschehen. Da gibt es Dinge, die sind nicht schön, aber die müssen nach Gottes Plan auch noch so ablaufen. Aber das Ende ist deshalb noch nicht da. Aber, und damit relativiert er das wieder ein wenig, aber es ist der Anfang der Wehen. Also es hat schon eine Bedeutung auf dem Weg hin zur Wiederkunft. Welche werden wir gleich noch näher sehen. Er redet dazwischen hier noch in Vers 7 von den Königreichen, die sich erheben. Das können noch einfach Unruhen nicht kriegerischer Art sein. Wirtschaftssanktionen zum Beispiel, wie wir sie heute eher erleben, diplomatische Sanktionen, das erleben wir heute zumindest im europäischen Kontext in der westlichen Welt eher. Hungersnöte, davon haben wir viele auf dieser Welt. Wir hören nun nicht unbedingt von so vielen. Und Erdbeben hier und dort. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Jahr 2011, als das Seebeben, der Tsunami von Fukushima gewesen ist. Dreifachkatastrophe, wir hatten dieses Beben, ein Erdbeben, wir hatten den Tsunami, also diese Flutwellen und dadurch ausgelöst auch noch diese atomare Katastrophe von Fukushima. Das war so eine Zeit gewesen, wo man sich auf der Welt fragte, wenn sowas passieren kann, wird das vielleicht bald noch woanders geschehen? Wird das jetzt häufiger werden? Wird diese Welt jetzt untergehen? Und ich erinnere mich in der Zeit danach, die Wochen danach, egal wo ich war zur Predigt, ich wurde in jeder Gemeinde gefragt, was meinst du, wie lange wird noch sein? Jetzt ist bald Schluss, oder? Wir neigen dazu, das ist ganz natürlich. Und doch müssen wir auch wahrnehmen, dass uns Jesus sagt, da kommt noch einiges Unangenehmes, wir sollen aber nicht gleich denken, dass sofort alles zusammenbricht. Wir sollen, wenn die ganze Welt unruhig und ängstlich ist, wie so eine Art Fels in der Brandung stehen, Sicherheit ausstrahlen und durchaus sagen, das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Aber es ist der Anfang der Wehen. Das Ende wird schon noch kommen. Aber eben nicht durch Naturkatastrophen, das muss man deutlich unterscheiden, sondern durch gesellschaftliche Veränderungen und von denen wird Jesus gleich noch mehr sprechen. Aber schauen wir uns zunächst noch ein bisschen diesen Vers hier an, da habe ich euch einiges an Untersuchungen mitgebracht aus den letzten Jahrzehnten. Inwieweit denn diese Dinge, die wir hier vorne genannt haben, tatsächlich so wie Wehen sich an Intensität und Häufigkeit weiterentwickelt haben. Wer von den hier Anwesenden hat denn Kinder? Darf ich mal die Hände sehen? Das sind vermutlich die meisten, ja? Das ist die große Mehrheit. Ich habe euch vorhin auch gesagt, als ich mich vorgestellt habe, ich habe auch Kinder, es sind 3, 10, 8 und 6 Jahre. Das heißt, die Geburt meines jüngsten Sohnes mit 6 Jahren, das ist jetzt 6 Jahre her. Aber ich habe es 3-mal erlebt, diesen Vorgang, von dem Jesus hier spricht. Wehen. Nicht selbst, aber durch meine Frau. Und die frühesten Wehen, das ist für mich neu gewesen. Ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs mit ihr besucht. Ich wollte gut vorbereitet sein. Das ist ähnlich wie das, was Jesus hier auch sagt. Vorbereitet sein auf die Geburt. Und bei dieser Geburt geht es eben nicht um ein Kind, sondern um die neue Welt und das neue Leben, das dann kommen wird. Das ewige Leben. Aber das Bild der Geburt passt gut. Und was ich damals erlebte oder für mich neu war, war, dass Wehen eben nicht erst dann kommen, wenn das Kind zur Welt kommt, sondern schon lange davor. Erinnert sich noch jemand von denen, die schon Kinder zur Welt gebracht haben? Wie lange vorher beginnen denn so die ersten Wehen etwa? Das sind Wochen. Das sind, also zumindest bei meinen Kindern war das so zwischen 6 bis 8 Wochen vorher. Das habe ich nicht erwartet, dass es so lange vorher ist. Die ersten Senkwehen, die Gebärmutter übt einfach schon mal so ein bisschen, das Kind kommt in die richtige Lage, aber deshalb ist noch lange nicht von der Geburt die Rede sein. Und auch die Schmerzen sind noch nicht wirklich als Schmerzen zu bezeichnen. Zumindest bei meiner Frau war das nicht so, es war einfach, da tut sich was. Aber umso näher der Geburtstermin kommt, den man ja sehr exakt heute berechnen kann, umso intensiver wird das. Und unsere Hebamme damals, und wir hatten immer sehr gute Hebammen, bin ich sehr dankbar für, die kannten sich wirklich sehr, sehr gut aus, die haben uns genau sagen können, worauf wir achten müssen. Ich weiß leider nicht mehr genau die Minutenanzahl, aber ich erinnere mich, dass uns die Hebamme damals sagte, ich meine, es waren um die 4 Minuten. Wenn die Distanz zwischen den Wehen unter 4 Minuten geht, dann ab ins Krankenhaus. Alles, was drüber ist, da könnt ihr noch ein bisschen daheim bleiben, da ist noch genügend Zeit. Aber wenn es drunter geht, dann bitte ernst nehmen, dann zu Leuten, die weiterhelfen können. Und da sind 2 Prinzipien deutlich geworden, nämlich einerseits die Häufigkeit, wie oft kommt es zu den Wehen, das wird häufiger, andererseits auch die Intensität. Und so wurden wir damals auch als Eltern vorbereitet von den Hebammen. Sie haben gesagt, die Intensität wird auch stärker werden, das heißt, die Wehen werden länger und sie werden auch schmerzhafter sein. Wenn wir also dieses Bild hier anwenden wollen, dass Jesus jetzt auf Naturkatastrophen und gesellschaftliche Krisen bezieht, dann müssen wir schauen, inwieweit sind denn die Abstände geringer geworden, also die Häufigkeit größer, und inwieweit hat die Intensität dieser Krisen zugenommen. Denn wenn wir uns nur fragen, seit wann gibt es denn Kriege, dann muss das Ende der Welt bald da sein, das können wir nicht machen. Da landen wir in der Sackgasse. Kriege gibt es, seit es Menschen gibt, und Katastrophen verschiedenster Art ebenfalls. Durchaus haben die zugenommen, aber auch das schon seit langer, langer Zeit. Ich habe mir die Mühe gemacht und wollte mich intensiver damit auseinandersetzen, seit wann wir wirklich erkennen können, dass diese Dinge, von denen Jesus hier spricht, so ernst geworden sind, dass auch jemand, der diesen Text nicht kennt und jemand, der nicht gläubig ist, sagen muss, ja, wir bewegen uns auf eine wirklich krisenreiche Zeit zu. Ich ging davon aus, dass ich mir ein paar Jahrhunderte vielleicht anschauen muss, was schwierig wäre, weil wir nicht so viele Aufzeichnungen haben. Aber, und das habe ich euch mitgebracht, man muss gar nicht so weit zurückgehen. Wir haben exzellente Aufzeichnungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, seither wurde alles irgendwie aufgezeichnet. Und ich habe euch hier mal eine Statistik mitgebracht, die reicht zurück bis 1950. Es geht um die Anzahl großer Naturkatastrophen. Die Definition für große Katastrophen unterliegt in dem Fall der Definition der Münchner Rückversicherung. Ich habe hier einige Statistiken genommen von dieser Rückversicherung. Die springt ein, wenn normale Versicherungen, wie sie vermutlich jeder von uns hier hat, nicht mehr genügend Kapital haben, um in Schadensfällen einzuspringen. Und das ist der Fall, wenn es zu großen Naturkatastrophen kommt oder anderen Katastrophen, beispielsweise durch Krieg ausgelöst. Dann kann eine einzelne Gesellschaft vermutlich nicht mehr für alle Schäden aufkommen. Und dann greifen die Versicherungen der Versicherungen, die sogenannten Rückversicherer. Die Münchner Rückversicherung ist eine der größten der Welt, ich meine sogar die größte der Welt, und hat von daher hier sehr, sehr gutes Datenmaterial, weil sie prognostizieren müssen, wie viel an Rücklagen müssen wir bilden, wie viel an Katastrophen kommt in den nächsten Jahren auf uns zu, für die wir einspringen müssen, und zwar weltweit. Das ist ein globaler Rückversicherer, da geht es nicht nur um einzelne Länder. Und von ihnen gibt es dann auch diese Daten, diese Statistiken. Und da sehen wir, in den Jahren 1950 bis 1959, die erste Dekade, gerade einmal 20 wirklich große Naturkatastrophen weltweit. In den 60er Jahren haben wir dann schon einen Zuwachs, 7 kommen mehr dazu, sind jetzt 27 inzwischen. In den 70er Jahren haben wir dann schon fast eine Verdoppelung, 47 große Naturkatastrophen. In den 80er Jahren sind wir bei 63. In den 90er Jahren sind wir dann schon bei 91 angekommen. Der Anstieg hier ist wirklich stark. Es ist hier fast immer eine Verdoppelung gegeben. Hier am Ende wird es ein bisschen weniger dann, als wenn es fast das Doppelte wäre, aber so ein Drittel oder ein Viertel, es wird nochmal draufgelegt von Dekade zu Dekade. Und so ging es dann auch weiter in den nächsten 10 Jahren. Da habe ich allerdings nicht ein Balkendiagramm, sondern ich habe es ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Ich habe mir mal angeschaut, welche Arten von Naturkatastrophen sind denn wie häufig. Denn große Naturkatastrophen, hier ging es um Rückversicherer, das ist hauptsächlich auch Kapitalschaden, wie viel ist vernichtet worden dadurch. Hier sieht man jetzt ein bisschen deutlicher, welche Art von Schaden ist es denn gewesen und in welcher Zeit haben wir die größten. Hier wurden die letzten nun fast 40 Jahre untersucht, von 1980, also einer Zeit, in der die Naturkatastrophen schon stark zugenommen hatten, bis zum Jahr 2012. Bis dahin wurde alles zusammengetragen. Und ich habe hier alle Zahlen rot markiert, die sich seit 2000 abgespielt haben. Ihr seht, bei den Stürmen, bis auf 2 Ausnahmen, ist alles ab 2000 gewesen. Bei den Erdbeben sehen wir das Gleiche. Bis auf 3 Ausnahmen, was alles dann 90er Jahre, einmal hier 89 ist, ebenfalls in den 2000er Jahren. Und zuletzt, auch wenn es um Wasser geht, Überschwemmungen, das merken wir auch hier in Deutschland verstärkt, da gibt es nur eine Ausnahme aus den 90er Jahren, sonst haben wir alles in den 2000ern. Inzwischen liegen auch die ersten Daten für das aktuelle Jahrzehnt vor. Das ist ja noch nicht abgeschlossen, von daher noch ein bisschen schwierig, da schon etwas zu finden. Aber es wurde jetzt bereits letztes Jahr gesagt, dass das aktuelle Jahrzehnt das vorherige und damit auch alle anderen, die da vorlagen, wiederum übertroffen hat. Und wir wohl jetzt schon, das war der Stand von 2017, mehr Katastrophen hatten, größere Schadenssumme, aber auch Todesopferzahl als alle Jahrzehnte zuvor. Das heißt, und so wurde es damals auch in den Nachrichten dargestellt, dieser Trend bleibt ununterbrochen. Es geht so weiter, aber nicht stabil, sondern es wird einfach immer mehr von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Ist nicht schön, aber wie wir vorhin auch gelesen haben, Matthäus 24, Vers 6, wie Jesus sagt, das alles muss so geschehen, erschreckt nicht. Das gehört mit zu seinem Plan. Er gibt hier auch Acht auf die Menschheit, auf die Gesellschaft und trotzdem muss auch vieles von diesen Dingen einfach geschehen. Noch eines hier, die 10 größten Naturkatastrophen nach Anzahl der Todesopfer. Zuletzt ging es hauptsächlich um die Schadenssummen, aber selbst wenn wir uns die Todesopfer anschauen, sehen wir auch dort, wenn wir hier ansehen, das sind die 2000er Jahre wieder 2004 oder 2010, 2008 und auch fast alle anderen weiteren, die wir hier haben. Auch wenn es um Menschenopfer geht, in den letzten Jahren hat auch das deutlich zugenommen, wird immer stärker beklagt. Vielleicht noch eine Sache, die uns auch zunehmend beschäftigt, nämlich die Veränderung des Klimas. Das ist ja vermutlich die wichtigste Grundlage für die Katastrophen, die wir erleben in der Natur. Wenn wir uns die wärmsten Jahre ansehen wollen, wir haben da sehr gute Aufzeichnungen zurück bis ins Jahr 1880, so finden wir als Faustregel die 10 wärmsten Jahre immer innerhalb der letzten 15 Jahre. Ich habe hier bis zum Jahr 2012 ist das gewesen, eine Statistik gefunden. Da haben wir die 10 wärmsten Jahre und wir finden sie in den Jahren 2005, 2007, dann gibt es mal noch 98 drunter, aber sonst 2002, 2003, 2006, 2004, 2001, 2000 und 99. Das geht zurück bis ins Jahr 1880. Da haben wir weltweit sehr gute Aufzeichnungen. Das ist der Stand von 2013 gewesen. Die Jahre 2014, 15 und 16 waren alle heißer als das, was vorher gewesen ist. Und so geht es weiter. Und das erleben wir auch hier. Wir erleben sogar inzwischen teilweise Dürren in Deutschland. Hat man früher nur ganz, ganz selten erlebt. Übrigens hatten wir, ich gehe gerade noch mal eins zurück, hatten wir jetzt im Mai den sonnigsten und wärmsten Monat, den es gab, seit 1889. Seit 1889, ja, also auch ganz außergewöhnlich. Was damit einhergeht, ist natürlich auch eine Veränderung der Lebensbedingungen auf dieser Erde. Die Karte, die ihr hier seht, stellt die Gebiete, die Wüstengebiete der Erde dar und in Rot markiert all jene Gebiete, die in Kürze zur Wüste werden. In Kürze bedeutet, innerhalb einer Generation, wenn sich nicht noch etwas großartig tun sollte. Die grauen Gebiete, das sind die Gebiete, die inzwischen Wüste sind, dort wächst also gar nichts mehr oder vielleicht saisonal für einige Tage, dass Regen fällt, kurz etwas erblüht und dann aber auch wieder tot ist. Da können Menschen nicht mehr leben, da können Tiere nicht mehr leben, bis auf ganz wenige Spezies. Australien, 6/7 des Kontinents sind Wüste, der Rest kämpft, auch hier wird es immer stärker, immer mehr Wüste. In Zentralasien, der Nahe, der Mittlere Osten sehen wir, große Gebiete hier sind bereits Wüste, andere werden es noch und genauso auch hier in Zentralamerika. Das Problem ist, dass wir in diesen Gegenden, hier oben Nordafrika, Zentralafrika, Zentralasien, den größten Teil der Menschheit haben. Die absolut größte Bevölkerungsdichte ist in diesen Teilen zu finden und von daher auch immer stärker Migrationsbewegungen, die wir auch hier in Europa, in Deutschland inzwischen erleben. Es ist einfach nicht nur, man möchte gerne besser leben, sondern man möchte überhaupt überleben, weil das Gebiet, in dem die Vorfahren noch etwas anbauen konnten, inzwischen zur Wüste geworden ist. Und sie auch dann Streitigkeiten um Ressourcen vor Ort erleben. Und das wird nicht weniger, sondern eher noch stärker zunehmen. Das ist das, was uns in solchen Karten hier ganz deutlich gemacht wird. Noch zwei Karten, dann ist auch genug zu diesem Thema. Global Peace Index, der aktuellste, also aus dem Jahre, oder erstellt im Jahre 2017, auf dieser Karte wird deutlich, und das gibt es für die Jahre zurückliegend auch, wie verändert sich das globale Klima, wenn es um Frieden geht, Frieden oder Krieg. Ihr seht hier in Rot markiert all jene Länder, in denen es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Jetzt seht ihr hier gesamt Russland in Rot, das heißt nicht, dass Russland jetzt großartig in einem Krieg wäre. Das bedeutet nur, dass dort mit Waffen Auseinandersetzungen stattfinden in einzelnen Gebieten, ja, dass ihr das nicht jetzt missinterpretiert. Das Gleiche gilt hier auch für Zentralafrika und andere Teile, in denen einfach zum Beispiel Guerillakriege stattfinden, in denen es gewisse Splittergruppen gibt, die gegen die Regierung kämpfen oder in denen Terroranschläge stattfinden. Dann ist es so markiert und da sehen wir grün, was bedeutet hellgrün relativer oder dunkelgrün sehr guter Friede, da sind nicht mehr allzu viele Regionen zu finden. Und wenn wir zu der Terrorismuskarte kommen, auch die gibt es, das wäre diese hier, das ist die aktuellste, 16 erstellt worden von 2015, da sehen wir die Welt in noch tieferes Rot getaucht, weil sogar in Europa, wenn wir hier oben schauen, hier haben wir Deutschland oder Frankreich sogar noch stärker rot, das sind dann einfach die Länder, in denen auch Terroranschläge geschehen. Und das haben wir inzwischen ja mindestens einmal im Jahr. Das wäre noch vor 10, 15 Jahren unvorstellbar gewesen. Da hat sich also dieses Klima weltweit auch stark verändert, bis hin zu Australien. Auch dort gab es verschiedene Anschläge in anderen Teilen der Welt. Da sehen wir, dass wir hier auch was dieses Krieg und Kriegsgerüchte, ein Volk gegen das andere, wir müssen vielleicht ergänzen, auch eine Religion gegen die andere, das nimmt tatsächlich zu. Und wir müssen nicht weit zurück in die Vergangenheit gehen, um das sehr deutlich und signifikant zu sehen. Wir können also feststellen, was Jesus vorhersagt mit diesen Wehen, wir nähern uns der Geburt. Das Problem, das wir haben, ist, es gibt hier keine erfahrene Hebamme, die das schon erlebt hätte. Die Hebammen, die meine Frau hatte, die hatten praktisch täglich damit zu tun. Die konnten auf die halbe Stunde genau sagen, wann das Kind kommt. Interessanterweise bei der letzten Hebamme, die hat es ein bisschen anders eingeschätzt. Ich kannte inzwischen schon zwei Geburten und ich kannte meine Frau jetzt schon sehr gut. Und die Hebamme hat eine Zeit gesagt und ich habe sagen können, ich glaube, es wird eher dann sein. Und ich hatte exakt recht, weil ich meine Frau schon kannte und die Anzeichen schon kannte. Das ist hier leider nicht möglich. Also keiner von uns kann aufgrund dessen sagen, boah, 10 Jahre noch, länger kann es nicht mehr gehen. Aber wir können festhalten, es geht ganz klar in diese Richtung und diese Dinge sollen uns einfach wach erhalten, geistlich wach erhalten. In Matthäus 24 ab Vers 9 hören wir dann, sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Jetzt haben wir das wieder. Ich habe schon gesagt, am Anfang, Mitte und Ende, hier sind wir in der Mitte, hier spricht er wieder davon, da kommen falsche Propheten. Und er spricht nicht davon, dass die von außen kommen, dass da ein Nostradamus oder irgendwer kommt, von außen eher nicht christlich, sondern er spricht davon, unter euch werden solche Leute kommen. Er spricht hier zu seinen Jüngern, sie sind ja alleine, haben wir in Vers 3 gehört, sie sind alleine auf dem Ölberg und er sagt, euch werden sie bedrängen. Unter euch werden solche falschen Lehrer, falsche Propheten aufstehen. Und wie er auch sagt, das ist hier zunächst Vers 9, dann der Druck von außen, da werden von außen Völker euch verfolgen. Druck von außen. Kommt dann zu Vers 10, viele werden deshalb intern jetzt, innerhalb der Christenheit abfallen. Und nicht nur das, sie werden sogar anfangen, sich untereinander zu verraten. Und auch nicht nur das, vielleicht kommt es zu Verrat aufgrund des Drucks von außen, nein, Es wird sogar dazu kommen, dass man sich hasst untereinander. Das ist nochmal mehr. Sie fangen an, sich untereinander so zu entfremden, dass sie sich hassen. Und das wiederum wird dann nochmal ergänzt, als ob das nicht schlimm genug wäre, ergänzt durch die falschen Propheten. Also dann wird es schon intern so schwer, durch Druck von außen, Druck von innen, Verrat und Hass von innen, und jetzt sind trotzdem noch Leute da, die immer noch festhalten, und dann kommen noch die falschen Propheten, die gerne diese Leute um sich scharen und sagen wollen, du folg mir nach, wir gehen in die Richtung jetzt, fernab dessen, was Jesus eigentlich lehrt. Also düsterer könnte Jesus das Bild dessen, was jetzt bald kommen würde, das finstere Mittelalter, diese Jahrhunderte, düsterer hätte er es nicht malen können. Aber genauso finster war es auch, deshalb sprechen wir ja auch von dem finsteren Mittelalter. Es war wirklich eine düstere Zeit für das Christentum. Wir hören dann, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Jetzt haben wir schon mal eine Frage definitiv beantwortet. In Vers 14 sagt er, dann wird das Ende kommen. In Vers 3 haben wir ja gehört von, wann wird das geschehen? Der Tempel, die Tempelzerstörung. Was ist das Zeichen für dein Kommen? Davon hat er jetzt auch schon gesprochen, zumindest von Dingen, die unterwegs geschehen. Und jetzt haben wir die Antwort auf die dritte Frage, nämlich, wann kommt deine Wiederkunft? Wann ist das Ende der Welt? Und das macht er jetzt hier klar. Wenn dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt gepredigt wird für alle Völker, dann ist es soweit. Was meint ihr denn, wie lange es noch braucht, bis das geschehen ist? Schwer einzuschätzen, oder? Würdet ihr sagen, dass Deutschland erreicht ist mit dem Evangelium? Vielleicht würde man eher sagen, dass es erreicht war vom Evangelium. Wir leben inzwischen in einer postchristlichen Ära in Deutschland, wie in vielen anderen westlichen Staaten auch. Da war das Evangelium mächtig und ist ausgegangen von einzelnen Ländern in viele andere Regionen der Welt. Wenn wir uns nur gerade den Osten Deutschlands anschauen, ehemalige DDR, dort hatten wir die Hochburg des Pietismus, gerade die Universität Halle, die gegründet wurde, um die pietistisch-protestantische Theologie in ganz Deutschland zu etablieren, aber nicht nur dort, sondern in der ganzen Welt. Und die Leute, die dort ausgebildet wurden und gerade auch die in der Brüdergemeinde, die zurückgeht letztlich auf Ludwig Graf von Zinzendorf, der dort an Fußes des Berges seine Brüderschaft aufgebaut hat, dort gingen viele Missionare aus in alle Teile der Welt. Zentralamerika, haben sich als Sklaven in die Sklaverei verkaufen lassen, um dort und den Sklaven auf den Plantagen arbeiten und predigen zu können. Also in Lebensgefahr begeben, in Knechtschaft begeben, weil es anders nicht möglich gewesen wäre. Nach Nordamerika, in die Kolonien, um dort zu predigen. Die sind sogar zu den Eskimos nach Grönland gegangen, um die dort zu erreichen. Alles keine einfachen Lebensumstände. Die sind nach Nordafrika gegangen, die sind bis nach Palästina gegangen, haben den restlichen Juden in Palästina noch missioniert. Die sind in die damals noch nicht gegebene, also Russland und Sowjetunion, die Sowjetstaaten gegangen und haben dort gepredigt. Das ging alles aus. Und jetzt haben wir in dieser Gegend so wenig an Christentum. Es ist also schwer zu bemessen, wann das erreicht sein wird. Man hat es trotzdem probiert. Ich las vor 4 oder 5 Jahren einen Artikel im Idea Spektrum, einem protestantisch, ein wenig konservativ-protestantischen Magazin hier in Deutschland, und dort gab es einen Artikel mit der Frage, wann ist dieser Vers wohl erfüllt? Wann ist das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt? Und man hat auch dafür Karten erstellt, hat geschaut, bis in welche Regionen ist das Evangelium vorgedrungen, wo überall sind Bibeln verfügbar. Daran haben sie das gemessen. Und dann haben sie ausgerechnet, wenn es so weitergehen würde wie bisher, wann wäre die ganze Welt so erreicht, dass jeder Zugang hat zum Evangelium? Und wisst ihr, wann das wäre? Nicht mehr lang, in 2 Jahren wäre es soweit. Im Jahr 2020 hieß es dort. Im Jahr 2020 sollte es möglich sein, dass jeder Mensch auf dieser Welt Zugang hat zu einer Bibel in seiner Sprache. Und damit die Gelegenheit, das Evangelium kennenzulernen. Gut, wir alle wissen, Zugang zur Bibel und sie zu kennen, das sind 2 Paar Schuhe. Da liegen leider Welten dazwischen. Aber die Grundlage ist damit gelegt. Und das bedeutet dann auch, wenn, wie Ellen White schreibt in dem Buch Der große Kampf, wenn die politischen Umstände dazu führen, dass die Aufmerksamkeit auf diese religiösen Themen gelenkt wird, dann werden die Leute in Windeseile diese Themen studieren und verstehen. Da muss also auch von anderer Seite noch ein bisschen was geschehen. Aber die Grundlagen sind gelegt, dass es dann sehr plötzlich geschehen kann. Ein Gedanke noch zu diesen Versen. Der wird uns nämlich heute in den Nachmittagsteilen noch etwas mehr beschäftigen. In diesem Vers werden viele von euch vermutlich ein anderes Wort lesen. Ich habe sonst hauptsächlich Lutherbibel verwendet, aber hier habe ich dann doch etwas anderes geschrieben. Luther schreibt hier Ungerechtigkeit, wie an vielen anderen Stellen auch, wo eigentlich Gesetzlosigkeit steht. Wörtlich haben wir hier Gesetzlosigkeit. Er hatte ein bisschen ein Problem mit dem Gesetz, seine Biografie sicherlich gut zu verstehen, hat ja auch Großes geleistet für die Christenheit, das steht außer Frage. Aber er hat dann an manchen Stellen, wo das Gesetz sehr stark betont wird, so wie hier, ein Wort verwendet, das nicht gleich falsch ist, aber nicht ganz so genau. So möchte ich es mal beurteilen. Eigentlich heißt es die Gesetzlosigkeit. Und das ist hier so bemerkenswert, weil dieser Vers der einzige ist, in dem uns eine Begründung gegeben wird für die Zustände, von denen Jesus spricht. Um es medizinisch zu betrachten, bisher hat Jesus nur Symptome beschrieben, die so kommen werden. Er hat uns aber noch nicht die Krankheit genannt. Er hat uns noch nicht gesagt, warum das geschieht. Ihr findet in dieser gesamten Endzeitrede Jesu nur diesen Vers, in dem er sagt, weil das und das, deshalb. Die einzige Begründung ist diese hier. Und der einzige Begriff letztlich als Grundlage für diese schlechten Zustände, die da kommen, ist dieser hier. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und auch hier möchte ich nochmal aufmerksam machen, er spricht von den Jüngern und über die Zukunft der Jüngerschaft, der Christenheit. Er spricht hier nicht von allgemeinen gesetzlosen Zuständen der Gesellschaft. Die gab es sowieso schon immer. Aber er sagt, Leute, unter euch wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Ihr als Christen werdet Leute unter euch haben, gerade durch die falschen Propheten auch mit begünstigt, die die Gesetzlosigkeit predigen. Und weil das so viel werden wird, weil es überhand nehmen wird, kommt es dazu, dass die Liebe in euch untereinander, aber auch die Liebe zu Gott, erkalten wird. Und so kommt es zu Verrat, so kommt es zu Hass, so kommt es dazu, dass ihr gerne den falschen Propheten zuhört und euch ihnen anschließt. Das ist die einzige Grundlage, die er uns hier nennt. Interessanterweise kommt genau dieses Wort eben auch in den anderen wichtigen Endzeittexten wieder vor. Das scheint so die Krankheit zu sein, mit der wir zu kämpfen haben. Gut, schauen wir uns noch etwas dazu an, aber nicht mehr viel. Ich möchte auch nicht zu lange machen am heutigen Vormittag. Ich habe mir die Zahlen für Deutschland rausgesucht. Was diesen Vers betrifft, Vers 12, dass die Liebe, jetzt geht es vor allem die Liebe zu Gott, nachlässt. Dass man weniger religiös ist, ihn weniger sucht. Ich bin mir bewusst, dass diese Zahlen, wo es hier um evangelische und katholische Kirche geht, nicht unbedingt den Herzenszustand beschreiben. Viele Menschen heute sind spirituell, sind vielleicht sogar auch direkt religiös, vielleicht sogar christlich religiös, wollen aber dieses Christentum außerhalb der großen Institutionen leben. Ja, das muss man mitbedenken. Das ist natürlich dann hier nicht so gegeben. Aber was wir hier sehen können, ist ein grundsätzlicher Trend. Ihr seht wieder 1950, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dort beginnen wir, da gab es damals über 42 Millionen Protestanten in Deutschland. Ich denke, das wundert niemanden, wir sind ein protestantisches Land, Kernland der Reformation. Herkunftsland von Martin Luther und anderen großen Reformatoren und Pietisten und Missionaren. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt 23,2 Millionen Katholiken. Also ein deutlicher Unterschied. Trotzdem noch eine starke Zahl an Katholiken in dem Kernland der Reformation. Aber dann schaut euch diesen Trend an. Wir sehen, dass Katholiken plötzlich 1970 bis 1990 sehr stark wachsen. 5 Millionen Glieder dazu gewonnen bis 1990. Das war offenbar eine Ära, in der man religiös auf der Suche war und auch die etablierten großen Kirchen offenbar recht gut Leute gewinnen konnten. Zumindest die katholische Kirche. Zur gleichen Zeit hat die protestantische an Gliedern verloren und sicherlich sind auch einige zum Katholizismus abgewandert. Wir sehen 42 am Anfang und 1990, während die katholische Kirche 5 Millionen dazugewonnen hat, hat die evangelische Kirche in der gleichen Zeit 13 Millionen verloren. 13 Millionen in 40 Jahren. Das würde bedeuten, noch zweimal 40 Jahre überlebt diese Kirche nicht. Dieser Trend hat sich dann abgeschwächt, aber grundsätzlich fortgesetzt und wir sehen, im Jahr 2000 sind beide Kirchen fast exakt gleich. 26,8 protestantisch und 26,6 Millionen katholisch. Und dann haben wir erstmals seit der Reformation, kurz bevor wir das 500-jährige Jubiläum feiern konnten, mehr Katholiken als Protestanten in Deutschland und müssen davon sprechen, weil es jetzt die größte Konfession ist, dass wir inzwischen ein katholisches Land geworden sind. Ist vermutlich gar nicht so bekannt in Deutschland. Aber wir sind inzwischen ein katholisches Land. Das ist nicht mehr nur Portugal, Spanien, Österreich. Inzwischen ist es auch Deutschland. Zahlenmäßig zumindest. Auf der anderen Seite sehen wir auch, Konfessionslose und Andersgläubige haben sehr stark zugenommen. Stärkste Gruppe jetzt mit 32,3 Millionen. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen schlecht, dass einerseits diejenigen, die gar nicht wirklich glauben und andererseits welche, die vielleicht nur einer anderen Konfession angehören, zusammengenommen wurden. Aber zumindest sehen wir, etabliertes Christentum befindet sich in einer enormen Krise. Und wenn man irgendetwas liest aus dem protestantischen Bereich, wird einem das bewusst auf praktisch jeder Seite. Existenzfrage, Krisenfragen, warum sind wir da? Und genau das ist das Problem, die gehören hier rein. Das hier ist nur die große, ganz normale protestantische Kirche, ja, die wir in Deutschland kennen, verschiedene Landeskirchen und die römisch-katholische. Die muss man also hier einordnen und dort haben wir tatsächlich auch einen starken Zuwachs bis zu den 1990ern. Auch die Adventisten sind zumindest bis in die 70er Jahre hinein stark gewachsen. Wir hatten mal fast die 60.000 erreicht. Haben wir nicht, aber wir waren deutlich über 50 gewesen in den 60er Jahren. Jetzt sind wir bei unter 35.000. Also auch wir haben diesen Trend der evangelischen Kirche leider miterlebt. Und das ist hier dann eben ab dieser Zeit auch stark gewesen. Andere gehen dann hier wieder weg in andere Richtungen. Die Häufigkeit des Betens in Deutschland, vielleicht auch etwas, das, ich gehe mal davon aus, nicht so bekannt ist, ein oder mehrmals am Tag. Was man voraussetzen darf für jemanden, der in einer Beziehung mit Gott sich befindet, der Jesus Christus wirklich nachfolgt, der betet ein oder mehrmals, eher mehrmals am Tag. Knapp jeder Zehnte, 9%, nur knapp jeder Zehnte. Dagegen steht aber fast ein Drittel hier drüben, die von sich sagen, sie beten nie. Auch nicht in Notsituationen, auch nicht, wenn sie an Weihnachten in die Kirche gehen, sondern sie haben damit nichts zu tun. Und dieses Beten ist jetzt nicht nur speziell zum Gott der Christen, sondern überhaupt Kontakt zu einer übernatürlichen Macht. Da haben wir knapp ein Drittel, die sagen gar nicht und nur etwa jeder Zehnte, der sagt, ich bete. Die Häufigkeit des Lesens in der Bibel, da sehen wir, dass jeder Zweite, das betrifft dann damit natürlich auch viele Christen, zumindest nominelle Christen, jeder Zweite sagt, ich lese die Bibel nie. Immerhin 12% sagen hin und wieder. Häufig sagen nur 5%, also jeder 20. Was genau das häufig ist, sei mal dahingestellt. Aber nur jeder 20. hat offenbar ein regelmäßiges Andachtsleben mit aufgeschlagener Bibel und Hören des Wortes Gottes durch dieses geschriebene Wort. Und hier noch eine Umfrage aus dem Jahr 2017. Glauben Sie an einen Gott, ebenfalls in Deutschland? Und da hören wir, insgesamt sind wir so bei 60%, die immerhin noch Ja sagen. Welcher Art Gott, wie der so aussieht, ist hier nicht näher gefragt worden. Aber fast 40% sagen, nein, da gibt es nichts Übernatürliches. Und dann hat man nochmal nachgefragt, und das war interessant, innerhalb der großen Konfessionen. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es 26%, ein Viertel, die sagen, es gibt keinen Gott. Und trotzdem sagen sie, weil sie wohl als Kind da hineingetauft wurden, sie sind evangelisch. Bei den Katholiken sind es weniger. Da ist offenbar noch mehr an Glaube da. Da sind es nur 18% und es sind auch 78, die klar sagen, ja, es gibt einen Gott. Frömmer, muss man diesen Zahlen entnehmen, sind wohl die Katholiken. Beim Kirchgang übrigens das gleiche Bild. Katholiken gehen zuverlässiger in die Kirche als Protestanten. Noch viel zuverlässiger natürlich sind die Freikirchen, für die man sich selbst und bewusst entscheidet. Bei denen ist das immer noch mal ein besseres Bild. Und damit können wir sagen, dieser Punkt hier, die Liebe, wird erkalten. Das sehen wir auch in diesem Land, in dem der Glaube ursprünglich so stark war, schon erfüllt und auch zunehmend. Und damit kommen wir zu dem letzten und nur mal kurzen Abschnitt des heutigen Vormittags. Es geht nun um die Chronologie der Bedrängnis, so habe ich es mal genannt. Die nächsten Verse, die kann man recht schnell abhandeln. Jetzt geht es nämlich um die erste Frage, die die Jünger gestellt haben. Wann wird das geschehen? Die Zerstörung des Tempels. Ab Vers 15 hören wir davon. Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, und wer das liest, der merke auf. Interessant, oder? Sobald es um Daniel geht, sagt Jesus, passt auf. Daniel ist besonders wichtig. Das macht er bei keinem anderen Buch. Ja, für uns Adventisten natürlich, weil das Buch Daniel Offenbarung eine besondere Relevanz besitzt, umso interessanter, dass er das hier auch so verknüpft. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Hier wird ganz deutlich, dass es nicht um das Ende der Welt geht. Und warum? Das habe ich hier markiert. Erstens, es geht um ein Bild, das, oder ein Gräuel der Verwüstung, das auf der heiligen Stätte aufgestellt wird. Gut, es gibt manche, gerade im evangelikalen Bereich, Futuristen, die sagen, das wird nochmal so sein, heiliger Grund, Tempelberg Jerusalems, da wird der Tempel wieder aufgebaut und dort wird etwas aufgestellt werden und das ist das Zeichen für die Wiederkunft. Diese Auslegung haben wir aber so nicht. Dann bleibt nur übrig, es geht um den Tempel, wie er damals existierte. Und ein weiterer Hinweis, fliehen, wer in Judäa ist. Was wäre denn mit dem Rest der Welt, wenn es hier tatsächlich um die Wiederkunft ginge? Was wir hier haben, ist ein lokales Ereignis. Betroffen sind die, die in Judäa leben. Betroffen sind die, die in Jerusalem leben und die dann fliehen sollen auf die Berge Judäas, umliegend um Jerusalem herum. Können wir fliehen, wenn die Wiederkunft stattfindet? Da gibt es kein Fliehen. Also muss es hier um die Zerstörung des Tempels gehen. Können wir ganz sicher sein. Und in Lukas, im Lukas-Evangelium, wird genau diese Rede ja auch berichtet, aber da haben wir ein Detail, das bei Matthäus fehlt. Und das hilft uns jetzt, ganz sicher zu sein. Lukas 21, Verse 20 bis 22 hören wir. Wenn ihr sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Hier geht es nicht um die Welt, hier geht es um Jerusalem und den Tempel. Als dann, wer in Judäa ist, der flieh ins Gebirge und so weiter. Also, hier geht es jetzt in diesen Versen um die Zerstörung des Tempels. Müssen wir uns nicht lange mit aufhalten, das liegt schon zurück, das ist im Jahre 70 gewesen. Wer heute nach Jerusalem reist, der kann das sehen. Dort stehen zwei Moscheen dort oben, aber kein Tempel mehr. Dort ist nichts mehr vorhanden, bis auf die Stützmauern des Tempelberges, was im Übrigen nicht der Tempel von der Zeit Jesu ist. Also man sollte nicht meinen, dass diese Stützmauern bedeuten, oh, da sind doch ein paar Steine übrig geblieben, die nicht zerbrochen sind. Es sind Stützmauern, vermutlich aus salomonischer Zeit, die den Tempel und damit die Erdmasse stützen. Es geht nicht um die Gebäude des Tempels, auf die die Jünger Jesu hingewiesen haben und sagten, schau mal, wie prächtig. Wo Jesus sagt, die werden zerstört, hat damit nichts zu tun. Überspringen wir das und kommen damit zu den nächsten Versen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und wie oft? Dreimal jetzt. Am Anfang, in der Mitte und jetzt nochmal am Ende. Und als ob das nicht schon so viel wäre, geht es genauso noch weiter. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Oder siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Dieser letzte Vers, Vers 28, ist ein bisschen kryptisch. Und soll das Letzte sein, womit wir uns heute Vormittag beschäftigen. Wir haben hier vorher, Vers 23 bis 28, das große Thema Verführung durch falsche Christusse und falsche Propheten. Und plötzlich kommt diese Aussage, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Es muss also irgendetwas mit Endzeit und Verführung durch falsche Propheten zu tun haben. Jetzt haben wir dieses Bild aber, Aas und Geier, sonst nirgends in der Bibel. Sonst wäre es leichter, diese Symbole zu interpretieren. Aber eines haben wir schon. Aas, das ist das Fleisch, Kadaver von verendeten Tieren, die also nicht extra geschlachtet wurden, sondern die einfach gestorben sind. Vielleicht gerissenes Fleisch, von anderen Tieren gerissen, das liegt noch da, Kadaver. Fleisch, das wir nicht essen dürfen. Biblisch, und das auch nicht gut für uns wäre, würden wir es essen, würden wir vermutlich aufgrund der Prozesse, die inzwischen im Rahmen der Verwesung stattgefunden haben, uns vergiften. Und das schon recht rasch, nachdem das Tier verendet ist. Deshalb sollten wir die Finger fernlassen von Aas. Es gibt aber Tiere, die warten darauf. Geier zum Beispiel warten gerne, wenn sie sehen, dass ein Tier gerissen wird und es verendet, bis es verendet ist. Sie gehen nicht auf Jagd. Sie warten, der Regel nicht, also sind sehr hungrig, sondern sie warten, bis es verendet ist und fressen dann gerne das Aas. Also die Kombination macht schon mal Sinn. Jetzt haben wir in der Bibel aber durchaus ein Fleisch, von dem Jesus explizit sagt, das müsst ihr essen, damit ihr ewiges Leben habt. Hier hören wir im Zusammenhang, wenn ihr euch verführen lasst von diesen falschen Lehren, den falschen Propheten, werdet ihr nicht das ewige Leben haben. Zumindest ist das die logische Schlussfolgerung, weil man abfällt vom Glauben. Aber es gibt dieses Fleisch, das andere, das muss man essen. In Johannes 6 spricht Jesus davon. Johannes 6, Vers 53 macht Jesus deutlich, wir müssen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, sonst haben wir das ewige Leben nicht in uns. Und er spricht natürlich vom Abendmahl und von der Bedeutung, dass wir ihn und seine Lehren ganz in uns aufnehmen. Denn dort, Johannes 6, Vers 63, sagt er, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und sind Leben. Das Fleisch ist nichts Nütze. Es geht ihm also nicht darum, dass wir hier Fleisch konsumieren oder symbolisch Brot und Wein beim Abendmahl. Das ist nichts Nütze. Es geht nicht um diese symbolische Handlung. Es geht um das, was dahinter steht, dass ich damit zeige, so nehme ich Jesus Christus, seine Person, seinen Charakter, sein Leben auf. Ganz in mich und mein Leben. Wenn er also dort auf der einen Seite von diesem lebensspendenden Fleisch spricht und hier spricht er von totem Fleisch, dann geht es wohl um das Gegenteil, nämlich um die Lehren von diesen falschen Propheten, die dort kommen werden. Da werden verderbliche, tödliche Lehren kommen. Und das vergleicht er jetzt hier mit diesem Aas und macht deutlich, egal wie schlecht riechend die sind, Aas stinkt. Aas schmeckt nicht gut. Und trotzdem gibt es Tiere, die darauf warten. Und so macht er deutlich, da werden Lehren kommen, die stinken, die schmecken nicht gut, die sind ungesund, die sind tödlich. Und trotzdem wird es Leute geben, die warten genau darauf. Jeder Prophet wird seine Nachfolger haben. Das heißt für uns, wir sollten nicht so sehr auf vielleicht Zahlen schauen, wer hat die meisten Anhänger. Dann müssten wir alle Katholiken werden. Es gibt mehr Katholiken als Moslems auf dieser Erde. Und nochmal deutlich mehr als Protestanten. Und zwar mehr als doppelt so viel. Wir haben etwas mehr als 1,3 Milliarden Katholiken. Nur knapp 1,3 Milliarden Moslems. Und alles andere kommt weit, weit dahinter. Protestanten, ist jetzt schwer, je nachdem wie man rechnet, aber so oder so, wir sind weit unter einer Milliarde. Dann müssten wir alle Katholiken werden. Jesus macht hier deutlich, schaut drauf, euch nicht verführen zu lassen, nehmt das flache Fleisch, nicht die übelriechenden und die verderblichen Lehren und macht euch bitte nicht davon abhängig, wie viele Leute irgendwem nachfolgen. Schaut darauf nicht. Egal was kommt, es wird immer jemanden geben, der genau das hören wollte. Und damit sind wir am Ende angekommen von heute Vormittag. Heute Mittag, wie vorhin vorgestellt, werden wir uns noch den langen Weg zum Ziel anschauen und schließlich dann, was passiert bei der Wiederkunft und was passiert danach? Ich würde mich freuen, wenn ich viele von euch wiedersehe, wir die Mittagspause noch gemeinsam verbringen, uns ein bisschen stärken und dann mit frischer Kraft auch in den Nachmittag gehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf den Rest des Tages mit euch.